Vor einigen Wochen, da war ich im Hospiz. Und für diejenigen von euch, die wissen, wie so ein Hospiz aussieht, es ist so, dass da Menschen hineinkommen eigentlich für ihre letzte Lebensphase. Es ist klar, die Krankheit, die sie vielleicht haben, die werden sie nicht mehr überleben und man macht ihnen das Leben so angenehm wie möglich. Und ich war da und die Person, die ich dort besucht habe, die liegt mir sehr am Herzen. Und wir saßen am Tisch, wir haben Eis gegessen und haben natürlich geredet. Und plötzlich änderte sich die Atmosphäre. Er schaute mir eindringlich in die Augen und ich wusste, die nächsten Worte, die jetzt kommen werden, die sind immens wichtig für ihn. Und es sind Worte, die aus seinem tiefsten Herzen sprechen. Sein letzter Herzenswunsch an mich. Und bevor wir jetzt in diese Geschichte kommen, ich werde am Ende meiner Predigt nochmal darauf eingehen, hat das, was er mir da ans Herz gelegt hat, meinen Blick, meine Sicht auf das ewige Leben, das Leben nach dem Tod, noch einmal komplett geändert. Und deswegen möchte ich euch einladen, heute mit mir zusammen noch einmal dieses Thema der Auferstehung neu anzugehen. Und dazu gehen wir natürlich in die Bibel. Wir gehen in Johannes 11 und was wir dort lesen, ist, dass Jesus ein Kapitel zuvor auf der Flucht ist mit seinen Jüngern. Er ist im Ausland. Denn die Juden versuchten, Jesus habhaft zu werden. Sie wollten ihn verhaften, sie wollten ihn töten lassen, weil er sich selbst Gott gleichgestellt hatte. Und in dieser Fluchtsituation erreicht Jesus eine unfassbar bittere Nachricht, denn sein Freund Lazarus ist todkrank. Und seine Schwestern Maria und Martha schicken nach Jesus, weil sie wissen, er kann heilen. Und so lesen wir in Johannes 11, Verse 5 und 6 folgendes. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Maria und ihre Schwester Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Und ich muss gestehen, dass mich diese Verse sehr mit Spannung erfüllt haben, teilweise auch mit sehr viel Unverständnis. Wir lesen hier in der Bibel, dass Jesus diese 3 Geschwister liebte. Und dann denke ich mir doch, ja, wenn er sie liebte, dann ist doch klar, wenn er so eine Bitte hört um Heilung und er kann das tun, dann wird er doch reagieren, erst recht bei Menschen, die er liebt, oder? Und dann lesen wir, dass er bewusst noch 2 Tage abwartet, mit einem Ziel, Gottes Macht und auch seine Stellung zu festigen. Und an dieser Stelle muss ich einen kurzen Spoiler-Alarm geben. Und für diejenigen, die diese Geschichte schon gelesen haben, wie ich zum Beispiel, die kennen den Ausgang der Geschichte. Denn Lazarus stirbt, aber er steht auch wieder auf. Und ich habe diese Bibelstelle dutzende Male schon gelesen, ich habe Predigten darüber gehört, für mich irgendwie nichts Neues. Und dann fiel mir zum ersten Mal auf, das war für Maria und Martha aber nicht so selbstverständlich wie für uns. Sie hatten gewusst, Jesus kann heilen und das hatten sie auch öfter erlebt, aber sie wussten nicht, was ist eigentlich mit dem Tod. Sie wussten nicht, wie ist das, wenn er wirklich tot ist, kann Jesus da wirklich noch Auferstehung, ja, dieses Wunder der Auferstehung tun. Und deswegen war ihre Not auch so dringend, deswegen haben sie ja Jesus darum gebeten, komm so schnell wie möglich, dein Freund Lazarus ist krank. Und nach 2 Tagen bricht Jesus auf. Nicht ohne eine Warnung der Jünger, die ja gerade erst zuvor geflohen waren, ein Kapitel zuvor. Und sie machen sich mit Sorgen auf in diese Mission. Aber Jesus sagt ihnen ganz klar, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Das, was ich heute vorhabe, das, was ich tun will, darin kann uns niemand aufhalten. Und so lesen wir in den Versen 14 bis 16 folgendes. Lazarus ist gestorben. Doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Thomas, also einer der Jünger, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Das war die Perspektive von Thomas. Auch Thomas, einer der Jünger, der wusste überhaupt nicht, warum müssen wir denn jetzt überhaupt noch hin? Es ist doch schon alles vorbei. Lazarus ist doch schon tot. Und das Einzige, was er vor Augen hat, war, wir sind gerade erst geflohen vor dem Tod und wenn wir jetzt da wieder zurückgehen, dann wird der Tod auf uns warten. Okay, wenn Jesus das sagt, dann sterben wir halt gemeinsam. Auch für die Jünger war Tod endgültig. Und als Jesus nun ankommt, lesen wir in der Bibel, dass Lazarus bereits schon 4 Tage im Grab lag. Also auch die Reise zurück hat einige Tage in Anspruch genommen. Und dann lesen wir Verse 20 bis 22. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du doch hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Martha ist entsetzt und traurig. Wenn du hier gewesen wärst, also nicht dort, würde mein Bruder noch leben. Und sie betont damit nicht, dass irgendjemand gestorben war, sondern ihr Eigenfleisch und Blut, ihr Bruder, ihr engster Vertrauter. Und dennoch sagt sie im selben Atemzug: Aber ich glaube dir trotzdem noch. Ich glaube noch, dass du der von Gott gesandte Erretter der Welt bist. Und indem sie diesen Glauben schildert, dass auch wenn Jesus jetzt noch eine Bitte an Gott richtet, dass Gott ihm alles erfüllen würde, habe ich immer gedacht, dass sie darauf anspielt, dass Jesus Lazarus noch von den Toten auferwecken könnte. Mal ganz ehrlich, wer von euch hat das so verstanden? Mal. So, ja, okay, 2, 3, 4, okay. Und dann lese ich weiter und stelle fest, das gibt der Text gar nicht her. In den Versen lesen wir danach nämlich Folgendes, wo Jesus ihr entgegnet: Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Und Martha antwortet: Ja, ich weiß, am selben Tag bei der Auferstehung der Toten. Martha glaubte an eine Wiederauferstehung. Eine Auferstehung, die am Ende aller Zeiten, so schreibt es die Bibel, uns betreffen wird. Aber sie glaubte nicht an eine Auferstehung im Hier und Jetzt. Wir lesen von der Auferstehung, die prophezeit wird, zum Beispiel im Buch des Propheten Jesaja, also etwa im 8. Jahrhundert vor Christus, in Jesaja 26, Vers 19. Herr, die Toten deines Volkes werden wieder lebendig, ihre Leichen werden auferstehen, wacht auf und singt vor Freude alle, die ihr unter der Erde ruht. Du, Gott, bist wie erfrischender Tau am Morgen. Durch deine belebende Kraft gibt die Erde die Leiber der Verstorbenen zurück. An diese Auferstehung glaubte Martha, nicht an eine in ihrer Situation. Und trotzdem, obwohl sie wusste, okay, für Lazarus, also für sie in ihrem Glauben war mit Lazarus, okay, er ist jetzt bei den Toten und irgendwann wird er wieder auferstehen, eben am Ende dieser Zeiten, zeigte sie an ihrer Aussage, dass trotz ihres Schmerzes, trotz ihres Verlusts und obwohl Jesus nicht nach ihren Vorstellungen ihre Bitte erhört hatte, dass sie trotzdem an Jesus festgehalten hat. Und das war für mich unfassbar bemerkenswert. Denn sind wir ganz ehrlich, für diejenigen von uns, die schon ihr Leben schon mit Jesus gehen, es ist ja nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Herausforderungen. Und nein, nicht jedes Gebet wird von Gott so beantwortet, wie ich es mir wünsche. Ich habe so oft schon für die Person im Hospiz gebetet. Und ich glaube bis heute an eine Heilung, bis zum Schluss. Aber ich habe es nicht in den Händen. Ich muss es loslassen und Gott, ja, gewähren lassen, dass er Gott ist. Und wenn er auch meine Bitte um Heilung nicht erfüllt, muss ich trotzdem daran festhalten und wissen, Gott ist immer noch größer. Und das, finde ich, ist so spannend an dieser Situation, dass diese Spannung da ist zwischen Martha, die ihren Verlust erlebt und trotzdem an Jesus weiter festhält. Wir lesen weiter in den Versen 25 bis 26. Jesus antwortet folgendermaßen: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Und als ich das erste Mal diese Geschichte in der Bibel gelesen habe, da wurde ich ein bisschen stutzig über die Reihenfolge, die Jesus hier anbringt. Denn Jesus sagt zuerst Auferstehung und dann das Leben. Und in meinem Kopf ergibt das gar keinen Sinn, weil zuerst denke ich, ich muss zuerst leben, dann muss ich sterben und dann kommt die Auferstehung. So, das, also so, ne, in meiner logischen Reihenfolge. Aber Jesus platziert den Gedanken nicht umsonst. Er macht das ganz bewusst. Er fängt ganz bewusst an mit der Aussage, ich bin die Auferstehung und dann das Leben. Und fragt Martha, ob sie daran glaubt. Und sie antwortet mit Ja. Wer an Jesus glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an ihn glaubt, wird niemals sterben. Und was Jesus damit betont, ist eines. Es gibt das Leben hier auf der Erde. Diese irdische Existenz, die wir alle gerade hier haben, die wir hier sitzen, wir atmen, wir haben ein Herz, das in unserer Brust schlägt, das ist das Leben. Aber was Jesus hier vielmehr aussagt, ist, es geht nicht nur um bloße Existenz. Es geht um ein erfülltes Leben für uns als Menschen. Das ist ihm wichtig. Und kennst du das manchmal? Ich weiß nicht, ob du selber mal in so einer Situation warst, aber hier sind ja einige Studenten und in Klausurenphase hatte ich das Gefühl, ich bin nur am Existieren. Also ich hatte das Gefühl, ich schleppe mich von einem Tag zum nächsten, ich bin nur am Lernen, ich bin nur am alles in mich hineinprügeln, da kommt diese Prüfung und ich muss sie unbedingt bestehen. Das ist jetzt zum Beispiel aus meinem Leben, aber vielleicht kennt ihr das auch bei euch. Ihr habt das Gefühl, ihr lebt gar nicht richtig. Ihr geht nicht euren Träumen und Wünschen nach, sondern ihr existiert von Tag zu Tag. Und das ist nicht das, was Jesus sich für uns vorstellt. Es geht ihm nicht um bloße Existenz, sondern er sagt, hey, wenn du zu mir gehörst, wenn du zu mir diesen Schritt machst, wenn du mir glaubst, dann ist das so, als würdest du sofort in diesem Moment die Auferstehung erleben. Einen radikalen Wechsel in deinem Leben. Und deswegen zuerst Auferstehung. Ein Leben mit Sinn. Und interessant ist das, dass dieses Thema nicht nur einmal hier im Johannesevangelium angesprochen wird, sondern sogar direkt am Anfang in Johannes 3. Da spricht er mit einem religiösen Gelehrten über dieses Thema, wo er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und der religiöse Lehrer ist so ein bisschen verwirrt, wie, ich bin doch jetzt schon erwachsen, kann ich jetzt in die Gebärmutter meiner Mutter zurück oder so? Und er sagt, nein, es geht um eine radikale Neugeburt, die nur durch Gottes Geist geschenkt werden kann. Eine Auferstehung, die nur durch Gott möglich ist. Und diese Perspektive, die gibt auch Martha Hoffnung, dass du und ich eines Tages, ja, diese Auferstehung, wenn wir einmal irdisch sterben, so wie Lazarus das erlebt hat, erleben werden, aber auch diese Hoffnung mit, es geht nicht nur um bloße Existenz, sondern ein Leben mit Jesus hier auf Erden. Und so lesen wir in den Versen 28 und bis 30 folgendes. Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Unser Lehrer ist da und er will dich sprechen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief ihm entgegen. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Sie sagt dasselbe, was auch ihre Schwester vorher, Martha, zuvor Jesus gesagt hatte. Auch Maria war der festen Überzeugung, hey, wenn du doch nur hier gewesen wärst und nicht dort, irgendwo, ja, dann hättest du das Schicksal von unserem Bruder wenden können. Und Jesus antwortet ihr nicht. Er hält inne. In Vers 33 lesen wir, Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Und dann kommen für mich die tiefgreifendsten Verse dieser Geschichte, ergänzend mit dem kürzesten Vers der Bibel. In Vers 35 heißt es nämlich einfach nur, Jesus weinte. Jesus, der sich vorher Gott gleichgestellt hat, gibt keinen heroischen Auftritt. Er sagt jetzt nicht, ja, jetzt zeige ich dem Tod mal, was die Sache ist. Das macht er nicht. Er lässt es zu. Er lässt Trauer zu. Er lässt zu, dass er selbst tief vom Mitgefühl bewegt wird, dass er weint, tief erschüttert und bewegt ist. Und das, obwohl er am Anfang des Kapitels sagt, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Und ich finde diese Diskrepanz so spannend, dass Jesus wusste, er würde Lazarus von den Toten wieder auferwecken und trotzdem zeigt er in diesem einen kurzen Vers, er weinte, dass eben der irdische Tod nicht egal ist. dass es nie sein Plan war, dass der Mensch einmal sterben würde. Und ich möchte das auch dir einmal bewusst heute zusprechen. Wusstest du das? Dein Leben ist für Gott kostbar. Dein Leben ist nicht egal. Und wenn du jetzt denkst, dass der Tod besser wäre als zu leben, dann stimmt das einfach nicht. Jesus, Gott selbst, weinte, weil ein Mensch gestorben war, obwohl er ihn im nächsten Moment auferwecken würde. Und wenn du das Gefühl hast, nur zu existieren und nur zu kämpfen, dann kann ich dir sagen, durch Jesus wirst du hin von einer Existenz zu einem Leben mit Sinn führen können. Und wir lesen, dass dieses unfassbare Wunder passiert. In Johannes 11, Verse 38 bis 44. Er, also Jesus, trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schaff den Stein weg, befahl Jesus. Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete. Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus, und die Leute auf und lasst ihn gehen. Sie alle dort, die dort versammelt waren, nicht nur die Jünger und Maria und Martha, sondern auch die Trauergäste, wurden Zeugnis dessen, dass hier etwas Übernatürliches passiert ist. Nicht Lazarus kam irgendwie herausspaziert, na, wie geht's euch heute so? Sondern er war noch umwickelt mit Grabtüchern. Ich muss mir vorstellen, dass er irgendwie aus dem Grab herausgeschwebt ist. Es ist klar, das ist nichts Menschliches, was hier passiert. Hier war jemand, der war tot. Er hatte schon Anzeichen von Verwesung. Ich habe den Vers jetzt rausgelassen, aber Martha hat zu Jesus gesagt, der stinkt doch schon. Also hier ist wirklich nichts mehr zu machen. Nicht nur mal kurz irgendwie Herztod oder Herzstillstand. Ey, da ist wirklich vorbei. Aber das war Jesu Mission. Damit zu zeigen, er ist der Herr über Leben und Tod. Und so lesen wir in Vers 45, dass er dieses Ziel auch erreicht. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen waren, glaubten an Jesus, nachdem sie das Wunder an Lazarus gesehen hatten. Und während Menschen zum Glauben gekommen sind, dass er der Retter der Welt ist, gleichzeitig hat die religiöse Elite Angst bekommen. Denn sie sahen das als Bedrohung. Und wir lesen in den Versen 47 bis 48 Folgendes. Darauf beriefen sich die obersten Priester und die Pharisäer eine Sitzung des Hohen Rates ein. Sie fragten sich, was sollen wir bloß tun? Dieser Jesus verbringt viele Wunder und wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn glauben. Und jetzt geht's gegen Finale zu. Sie beschließen den Tod von Jesus. Und deswegen lesen wir in den darauffolgenden Kapiteln genau das, wie alles diesem Finale entgegenläuft, dem unschuldigen Tod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und damit wird Lazarus, die Auferstehung von Lazarus, das letzte Zeichen, von dem Jesus sich selber positioniert und sagt, ich bin wirklich derjenige, von dem ihr schon Jahrtausende lang gehört habt, dass ich diese Welt einmal retten würde. Und gleichzeitig ist dieses Bild von Lazarus und der Wiederauferstehung nur ein Schatten von dem, was auch auf Jesus zukommt, aber auch, weil wir an Jesus gläubig geworden sind, auch an uns. Er bereitete mit diesem Wunder seinen eigenen Tod vor. Einen unschuldigen Tod, den er für dich und für mich stirbt. Weil er in diesem Moment zum Inbegriff der Sünde, also aller Verfehlungen, die wir Menschen tun könnten, gestern, heute und morgen, wird. Und genau dann, wenn schon niemand mehr daran glaubt, dass er wieder auferstehen könnte, tut er es. Am dritten Tag steht er nämlich wieder auf. Und wir alle wissen, er hat den Tod besiegt. Johannes 11, Verse 25 bis 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Erinnert ihr euch noch an den Anfang, die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe von meiner Predigt? Ich habe jemanden im Hospiz besucht. Und ich hatte euch ja erzählt, ich wusste, jetzt kommen Worte, die mich maßhaltig prägen werden, aber wo ich auch wusste, das entspringt aus seinem tiefsten Herzen heraus. Und er erzählt mir, dass ihm sein ältester Sohn extrem am Herzen liegt. Er sitzt selber in einer Situation, wo er Gott darum bittet, hey, heile mich und irgendwie vielleicht kriegen wir das ja noch hin, aber das, was ihn beschäftigt, ist eigentlich sein ältester Sohn. Wir wissen beide, okay, das ist jemand, der an Jesus glaubt und der sagt, ja, Jesus Christus ist mein Retter und Erlöser. Aber wenn wir in sein Leben schauen, dann hat dieser Glauben gar keinen Effekt. Und das beschäftigt ihn sehr. Und deswegen bittet er mich in diesem Gespräch darum, Herr Angelika, kannst du nicht vielleicht irgendwas dazu beitragen, ganze Sache mit Jesus zu machen? Nicht nur was Halbes, kein nettes Add-on zum Leben, ja, da ist irgendwie so ein Gott und ich kann mal zu ihm beten, sondern eine radikale Veränderung, eine radikale Hingabe diesem Gott gegenüber für eines, die Auferstehung im Leben zu erleben, nicht irgendwie nur zu existieren. Und für ihn persönlich, da wusste ich, er hat mir das im Gespräch gesagt, dass diese Perspektive Ewigkeit mit Gott ihm so viel Hoffnung bringt. Natürlich betet er um Heilung, aber er weiß doch, wohin er kommt, selbst wenn er stirbt. Denn wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und das ist die Perspektive, die er hat. Und die gibt ihm Frieden, egal in welcher Situation. Und das hat etwas Neues in meinem Herzen losgetreten. Ich habe mich neu mit dem Thema Auferstehung beschäftigt, dass Jesus nicht tot im Grab geblieben ist, sondern dass sein Grab leer ist. Für jeden von uns kann dieses leere Grab etwas anderes bedeuten, eine andere Hoffnung geben. Und ich nehme euch gerne mal in meine Hoffnung hinein. Weil Jesus nicht im Grab geblieben ist, weiß ich für mich eines, meine Verfehlungen, meine Fehltritte, meine Imperfektion, das, was mich von einem perfekten Gott trennt, das hat nicht das letzte Wort in meinem Leben. Früher habe ich mich sehr viel von meinen Fehlern prägen lassen. Ich wurde so erzogen, dass bloß kein Fehltritt ich mir erlauben darf. Und das hat Imperfektion, also das hat Perfektion in meinem Leben kultiviert. Also ich muss alles perfekt machen und bis heute ist das sehr schwierig manchmal für mich, wenn ich Dinge sehe, die nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und das Problem ist, niemand von uns ist perfekt. Weder ich noch irgendjemand anders. Und ich habe mich selbst diesem Maßstab gemessen und leider auch andere. Und ich kann euch sagen, mit fortschreitenden Lebensjahren wird es immer schlimmer. Und ich habe mich angefangen, auch zurückzuziehen. Ich wollte andere Menschen nicht verletzen und ich wollte auch selber nicht verletzt werden. Und auf einmal, ich meine, ich war schon eigentlich 2 Jahre im Glauben, aber da kam dieses Thema der Auferstehung, dieses leere Grab nochmal ganz wichtig in mein Leben, wo Gott mir gesagt hat, ja, aber jetzt lebe doch auch nach der Vergebung. Du weißt doch, ich bin wieder auferstanden. Du weißt, dass deine Fehler, egal was jetzt noch kommt, weil ich zum Inbegriff von allen Verfehlungen wurde, die du getan hast, aber die auch andere getan haben, dass ich nicht im Grab geblieben bin. Mein Opfer mit Jesus Christus war genug. Und ich kann euch sagen, als mir das bewusst wurde, es war wirklich genug. Ich muss nicht selber mich dafür geißeln. Ich muss mich selber nicht zurücknehmen. Ich muss keine Angst vor dem Tod haben. Denn die Bibel schreibt auch, die Konsequenz von Sünde, von Verfehlungen, ist nicht einfach nur so, ja, ein schlechter Tag. Sondern es ist der Tod, die ewige Verdammnis. Nicht die Auferstehung, sondern die ewige Getrenntheit von Gott. Und das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Weil ich das jetzt schon in meinem Leben irgendwie erlebt habe, irgendwie getrennt zu sein, wenn ich mich auf meine Fehler fokussiere. Aber weil Jesus nicht im Grab geblieben ist, hat mir diese Erkenntnis Freiheit gegeben, weil Jesus alles für mich aufgenommen hat. Sein Opfer war genug. Und wenn ich jetzt Mist baue und glaub mir, das passiert leider zu oft und nicht, weil ich es will, sondern weil ich ein fehlbarer Mensch bin, weiß ich, dass nicht Gottes Urteil auf mich wartet mit Tod und Gericht, sondern dass seine liebende Hand mir zugeneigt ist und sagt, hey, komm, lass uns aufstehen, lass uns weitermachen. Und wenn der nächste Fehler kommt, und der kommt bestimmt, ich bin trotzdem da, meine Gnade reicht aus, ich bin für dich und du darfst es besser machen. Mit jedem einzelnen Tag mehr, mit jedem Schritt mehr. Und das ist eine Hoffnung und eine Perspektive, die mich neu ins Leben gehen lassen hat. Ich bin jetzt mutiger, weil ich weiß, selbst wenn ich einen Fehler mache, und das tun nur die Mutigen, nicht diejenigen, die zurückbleiben und sich in ihrem Zimmer einsperren, dann weiß ich, dass ich trotzdem vorankomme und dass die Vergebung Gottes auf mich wartet und dass alles zwischen Gott und mir okay ist. Wir haben heute über eine neue Perspektive von Auferstehung gesprochen. Und ich möchte jetzt zum Ende dieser Predigt kommen und eine Einladung an uns aussprechen. Und ich bitte euch, eure Augen zu schließen oder, wenn ihr das nicht könnt, auf den Boden zu schauen. Denn auch heute hat diese Auferstehung Kraft. Und im absoluten Ultimum ist es die Auferstehung von den Toten. Aber diese Auferstehungskraft, die braucht jeder von uns im tagtäglichen Leben. Ich auch, immer dann, wenn ich Mist baue zum Beispiel. Und wo brauchst du Auferstehungskraft heute für dein Leben? Vielleicht bist du ja schon ein bisschen länger unterwegs mit Jesus und du hast irgendwie diese Perspektive Ewigkeit, diese Perspektive Auferstehung beiseite getan, weil du vielleicht unter Krankheit leidest, vielleicht hast du finanzielle Not oder du siehst das Leid im Umfeld und es drückt dich einfach nieder. Aber das ist nicht die Perspektive Gottes für dein Leben. Die Perspektive Gottes für dein Leben ist Auferstehung und das Leben. Und wenn du hier bist und du bist schon ein bisschen länger vielleicht mit Jesus unterwegs und du sagst, hey, ich will neu diese Auferstehungskraft in meinem Leben haben, ich möchte eine neue Erkenntnis darüber haben, ich will, dass es wirklich mich tagtäglich prägt, so wie der Wunsch von dem Menschen, von dem ich gesprochen habe, für seinen Sohn, dann bitte ich dich einfach um ein Handzeichen und wir alle werden gemeinsam Dankeschön als Gemeinde für dich beten. Bist du da und du möchtest neu diese Auferstehungskraft haben? Dann würden wir gerne für dich gemeinsam beten. Okay. Liebe Gemeinde, ich habe ein Handzeichen gesehen und das wirkt vielleicht zu wenig. Aber wie auch Gott für Lazarus diesen einen Menschen geweint hat, so sind auch wir hier und wollen diesem einen Menschen Kraft geben. Und so bitte ich euch jetzt, wenn ich das Gebet spreche, dass ihr mir nachsprecht und dass wir gemeinsam, so wie wir heute gesungen haben, auch als ein Leib, als ein Körper, wo ein Körperteil gerade leidet, dass wir zusammenkommen und das Gott hingeben. Jesus Christus, ich danke dir für das Kreuz, aber auch für die Auferstehung. Danke dir, dass diese Perspektive mir Kraft gibt. Nicht für irgendwann, sondern für heute. Und so bitte ich dich, gib mir dieses Bewusstsein neu für die Auferstehung in meinem Leben. Ich danke dir. Amen. Und ich möchte noch gerne eine zweite Einladung aussprechen. Und zwar haben wir ja darüber gesprochen, dass diese Auferstehung für diejenigen ist, die diese Kraft der Auferstehung, dass es für diejenigen ist, die Jesus Christus angenommen haben in ihrem Leben. Und ich weiß gar nicht, ob du das schon mal bewusst überhaupt gemacht hast, Jesus einzuladen, zu sagen, hey, ich glaube daran, dass du Gott bist, dass du derjenige bist, der die ganze Welt retten kann und besonders mich persönlich. Er hat ein Interesse an dir, dich kennenzulernen und dir diese Auferstehung und das Leben zu schenken. Und ich will einfach die Einladung aussprechen, wenn du diesen Schritt zu Jesus noch nie gemacht hast, dann ist heute der Tag, wo du das tun könntest. Und ich bitte auch nochmal heute jetzt die Gemeinde, die Augen zu schließen und einen Privatsphärenmoment einfach zu schaffen für die Person vielleicht, die hier unter uns ist und diesen Schritt gerne tun möchte. Bist du vielleicht da und du hast diesen Schritt zu Jesus noch nicht gemacht und diese Auferstehung noch nicht in deinem Leben erlebt, dann bitte ich auch dich um ein Handzeichen. Und wir werden als ganze Gemeinde für dich auch beten. Das ist für mich immer der wichtigste Moment. Und deswegen will ich uns einfach nochmal Zeit geben. Bist du vielleicht heute da und möchtest diesen ersten Schritt hin zu Jesus machen? Okay. Vielleicht machst du dir ja nochmal Gedanken darüber. Und das ist auch völlig okay. Es ist keine leichte Entscheidung, die du treffen sollst. Und ich danke dir aber dafür, dass du in Erwägung gezogen hast, diesen Schritt zu tun. Und wenn du nochmal ein Gespräch brauchst, dann sind Johannes und ich auf jeden Fall für dich da. Alain ist auch da. Komm gerne auf uns nach dem Gottesdienst zu. Und danke dir, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast.